HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Die Corona-Krise hat uns fest im Griff. Wir sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben und rücken uns dort immer enger auf die Pelle. Andererseits sollen wir möglichst wenig Kontakte zu anderen haben, um zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Heißt also Isolation auf der einen Seite und unfreiwillige Nähe auf der anderen. Das kann für viele Menschen psychisch sehr belastend sein. Professor Ulrich Stangier, Leiter der klinischen Psychologie und Psychotherapie an der Frankfurter Goethe-Uni, möchte diesen Menschen helfen. Dazu wurde am Zentrum für Psychotherapie an der Uni eine telefonische Krisenberatung eingerichtet und auch eine Online-Umfrage zum Umgang mit Corona gestartet. Wie sind die ersten Erfahrungen? Gibt es heilsame Rituale gegen den Corona-Blues? Und wie wird sich die Krise auf uns als Gesellschaft auswirken? Darüber spreche ich jetzt mit dem Psychologen, Angst- und Depressionsforscher Ulrich Stangier in HR Info das Interview. Herr Stangier, der Shutdown wegen Corona hat unser Leben ja komplett verändert. Das ist die vierte Woche mittlerweile mit massiven Einschränkungen für uns alle. Aber ich möchte mal positiv anfangen. Was war Ihr schönstes Erlebnis in dieser Zeit?
Also ich würde so spontan sagen, die Spaziergänge oder Walking-Touren morgens durch den Wald, wo so langsam die Sonne aufging und auch die Zeit zu haben, das auch bewusst wahrzunehmen.
Da höre ich so ein bisschen auch Entschleunigung bei Ihnen raus. Ist es das, was anders ist im Augenblick für Sie?
Ja, Entschleunigung ist das eine. Das andere ist tatsächlich auch so ein Stück mehr Zeit zu haben, um bewusst eben auch sich Dingen zu widmen, die eigentlich auch so ganz schön sind und trotzdem kann ich sie im Alltag nicht mitnehmen.
Also das ist schon mal beruhigend. Es gibt auch Positives im Corona-Alltag eines Psychologen, denn die sind ja jetzt auch gerade stark gefordert, ne?
Ja, das stimmt. Ich bin ja gleichzeitig auch eben Abteilungsleiter an der Universität und da gibt es natürlich sehr viel zu organisieren. Es gibt auch da ein Krisenmanagement, ebenso in Forschungsprojekten, die alle auf Eis liegen im Augenblick, weil eben wir keinen Patientenkontakt haben können. Aber ich glaube, es gibt doch viele in der Bevölkerung, die noch sehr viel größere Belastungen im Augenblick zu bewältigen haben.
Denn wir erleben ja gerade eine Situation, die wir so noch nie erlebt haben. Ein Virus hat unser Leben lahmgelegt. Wir arbeiten im Homeoffice. Viele von uns betreuen unsere Kinder zu Hause, müssen als Familie auf einmal wieder enger zusammenrücken. Alte und Alleinstehende sind plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen. Dazu kommt, dass sich viele Menschen Sorgen machen um ihren Job. Wie hoch ist die psychische Belastung durch die Corona-Krise, würden Sie sagen?
Ja, ich könnte mir vorstellen, ohne dass wir im Augenblick das wirklich mit Sicherheit sagen können, dass diese Herausforderung und diese Aufgabe, sich jetzt also zurückzuziehen und keine Kontakte zu haben, auch beruflich zu pausieren, dass das schon eine sehr, sehr große Belastung ist. Ich glaube auch, dass die Belastung, die untergründig da ist, dadurch, dass wir im Grunde aus dem normalen Alltagsablauf im Grunde herausgeworfen wurden, sozusagen durch diese Ausgangsbeschränkung, dass das auf subtile Art und Weise uns schon auch belastet.
Und nennen Sie mal ein Beispiel, wie meinen Sie subtile Art und Weise?
Ja, es gibt ja psychologische Studien zu sozialer Deprivation. Das heißt also Personen, die komplett abgeschirmt sind von einem Menschen oder von der Außenwelt.
Also isoliert sind.
Isoliert sind und dann eben im Grunde ganz vielfältige Probleme zeigen. Also tatsächlich von Wahrnehmungsstörungen über psychische Veränderungen, also starke Ängste, Aggressionen oder auch Depressionen. Und für viele Menschen ist es ein sehr, sehr großer Stress natürlich jetzt auch wenn es natürlich keine komplette Isolation ist. Aber diese subtilen Veränderungen, die so unseren Takt, auch unseren Tagesablauf eigentlich bestimmen, die können wir im Augenblick möglicherweise noch gar nicht so richtig wahrnehmen. Sie beeinflussen uns emotional ohne dass es jetzt schon greifbar ist. Mhm. Ja.
Sie haben seit letzter Woche am Zentrum für Psychotherapie an der Uni eine telefonische Beratung für Menschen, die unter den psychischen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Also Sie machen das zusätzlich zu den anderen Angeboten, die es ja gibt, zum Beispiel vom Gesundheitsamt oder der Telefonseelsorge. Wie sind denn Ihre Erfahrungen nach der ersten Woche? Wer ruft bei Ihnen an am Krisentelefon und mit welchen Sorgen?
Ja, also das sind schon sehr unterschiedliche Personen, die anrufen. Also vom Alter her zum Beispiel zwischen 25 und 84 Jahren. Es sind fast überwiegend Frauen, also über 80%. Und die Probleme, die geschildert werden und die für die auch ein Rat gesucht wird, die sind auch sehr unterschiedlich. Das sind zum einen eben doch auch sehr starke Ängste, wo die Personen merken, dass diese Ängste stärker sind, als sie eigentlich im Augenblick rational nachvollziehbar sind.
Sind das Ängste? Das Ängste davor, sich anzustecken oder was für Ängste?
Ja, das sind Ängste, sich anzustecken. Das sind auch Ängste, andere anzustecken, zum Beispiel aus der Familie. Also gerade ältere Menschen, die Angst haben, ihre Enkel oder Kinder anzustecken. Das sind teilweise aber auch Ängste, wie es sein wird, wenn ich eben infiziert bin und komme eben ins Krankenhaus und muss dann vielleicht alleine sterben, weil niemand zu mir darf. Also da sieht man, dass solche Fantasien im Kopf auch entstehen, die dann eine eigene Dynamik entwickeln und Personen dann auch ganz überwältigen, ja, sodass sie sich gar nicht mehr befreien können von diesen Ängsten. Es gibt aber auch bei sehr vielen eben Einsamkeitsgefühle, also gerade bei solchen, die eben auch alleine leben. Und diese Einsamkeitsgefühle haben eben auch damit zu tun, dass sie diesen Shutdown sozusagen persönlich als ein Abgeschnittensein von allen anderen erleben, also keine Verbindung mehr haben.
Wenn wir jetzt mal schauen, es betrifft in Deutschland ungefähr jeden fünften. Also es gibt rund 17 Millionen Single-Haushalte. Was für Folgen kann denn diese Isolation für diese Gruppe der Alleinstehenden haben?
Ja, zunächst mal hat man natürlich dann sehr viel Zeit mit sich selbst. Dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, also sehr viel mehr zu grübeln. Das kommt natürlich auch darauf an, was für Probleme ansonsten noch vorhanden sind. Also wenn wirtschaftliche Probleme drohen, bei Selbstständigen zum Beispiel, oder dass der Job vielleicht unter Umständen gekündigt werden muss, dann sind eben die negativen Gedanken irgendwo gar nicht mehr kontrollierbar. Es entsteht so ein pausenloses Grübeln darüber und das kann natürlich die Stimmung schon sehr stark beeinträchtigen, sodass ich davon ausgehe, dass eben auch mehr Menschen im Augenblick depressive Verstimmungen erleben, zumal ja auch viele Menschen schon vor Beginn von Corona eben diese Stimmungen auch immer wieder haben oder hatten und die verstärken sich jetzt noch mehr.
Also die Krise ist so eine Art Verstärker für die Dinge, die einen vorher schon belastet haben. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wie lange halten wir das aus? Leben auf Abstand?
Das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich auch von unseren Bewältigungsmöglichkeiten ab, damit umzugehen. Wir sind unterschiedlich zum Beispiel auch im Umgang mit der Ungewissheit, also mit der Frage, wie lange noch, die ja niemand beantworten kann. Und es gibt eben Menschen, die können gut mit dieser Ungewissheit umgehen, die konzentrieren sich dann vielleicht stärker auf das, was jetzt im Moment an Möglichkeiten besteht, Schönes zu erleben oder die Situation zu nutzen. Und es gibt eben andere Menschen, die brauchen eine Vorhersagbarkeit, wie es weiter verlaufen wird, wann eben diese einschneidenden Veränderungen wieder aufgelockert werden, wann der Alltag wieder beginnt. Und diese Menschen sind natürlich jetzt schon, stehen vor einer großen Herausforderung, weil sie eigentlich diese Unsicherheit nicht tolerieren können.
Da kommt dann, glaube ich, dieses Stichwort Selbstwirksamkeit auch ins Spiel, ne? Dass man die Dinge in seinem Leben selbst beeinflussen kann.
Ja, da nennen Sie jetzt einen Begriff, der sicherlich damit auch zu tun hat. Aber es gibt eben auch Menschen, die, ohne dass sie unbedingt sagen, ich kann das beeinflussen, die sich einfach auch dem Schicksal ergeben und sagen, gut, wenn ich es nicht beeinflussen kann, muss ich es jetzt akzeptieren. Und die dann eben auch vielleicht zu neuen Perspektiven kommen, was sie machen könnten in der Zeit, oder die sich also kreativen Dingen widmen und Ähnlichem. Aber tatsächlich ist die Unsicherheitsintoleranz ist eben bei vielen Menschen sehr, sehr hoch. Es ist vielleicht denkbar, dass viele Menschen jetzt auch, wenn sie eben keine Antwort darauf bekommen können, dass sie auch lernen, mit einer solchen Situation umzugehen und zu verarbeiten, dass eben manche Dinge nicht kontrollierbar sind im Leben.
Professor Ulrich Stangier ist zu Gast in HR Info das Interview. Er leitet das Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Sie waren früher auch als Psychotherapeut tätig, arbeiten heute aber in der Lehre und Forschung. In so einer Krise, wie wir sie jetzt erleben, die ja auch sehr schlimm ist für viele Menschen, ist diese aber aus wissenschaftlicher Sicht für Sie auch total spannend und lehrreich?
Ja, das ist natürlich schon auch eine Zeit, in der man sehr viele Erkenntnisse sammeln sollte darüber, wie eben so eine gemeinschaftliche Belastung und Herausforderung verarbeitet wird, wie groß auch die Unterschiede sind. Aus psychologischer Sicht ist es eine Krise, die mit sehr starken, natürlich körperlichen Bedrohungen einhergeht, mit wirtschaftlichen und sozialen Bedrohungen einhergeht und gleichzeitig eben auch eine psychische Bedrohung darstellt, weil wir eben unser natürliches Bedürfnis nach Kontakt, nach Austausch im Augenblick nicht befriedigen können. Und insofern ist es natürlich auch interessant für uns, das zu untersuchen. Das machen wir auch zurzeit. Also wir führen gerade eine Online-Studie durch, in der wir eben unter anderem auch untersuchen, inwieweit so die emotionalen Reaktionen zusammenhängen mit Wissen über Corona und natürlich auch, wie wir unser Verhalten in dieser Zeit verändern. Und eine mögliche Hypothese ist, dass eben nicht zu viel Wissen und auch nicht zu wenig Wissen, sondern einen mittleren Grad an Wissen möglicherweise die am wenigsten belastendste Form des Umgangs auch ist mit Corona oder diesen besten Umgang mit Corona auch ermöglicht.
Das heißt also, man sollte sich gar nicht so sehr informieren?
Ja, also es kommt auf die Relevanz der Informationen an. Uns werden ja in den Medien jetzt rund um die Uhr Zahlen auch geboten, Infektionszahlen, Diskussionen. Und das kann natürlich auch zu viel sein. Es kann dazu führen, dass unser Leben nur noch aus Corona besteht oder aus der Frage, wie wir jetzt dieser gewaltigen Bedrohung entkommen können. Und das kann für den Einzelnen auch bedeuten, dass das ganze Leben sich enorm einschränkt und eingrenzt und jeder einen Tunnelblick bekommt im Grunde und die Aufmerksamkeit dann auch für die eigene Gesundheit verstärkt wird. Und dann entsteht ein Teufelskreislauf, wo hypochondrische Ängste im Grunde auch zunehmen. Und wenn dann eben die Informationssuche auch immer extremer und exzessiver wird, dann entsteht ein Teufelskreislauf.
Warum ist diese Frage, welche Rolle das Wissen spielt, so interessant für Sie? Kann man daraus allgemein etwas ableiten in Bezug auf den Umgang mit Krisensituationen überhaupt?
Das Wissen ist natürlich schon wichtig, um auf rationale Art und Weise umgehen zu können mit einer Bedrohung. Also zu wissen, was ich tun kann und welche Konsequenzen das auch hat, wenn ich eben zum Beispiel die ganzen Regelungen einhalte, ist natürlich sehr wichtig. Und es ist beruhigend zu wissen, was hilft. Zu viel Wissen, ich habe es gerade geschildert, kann eben Stress verursachen und zu hohe Aufmerksamkeit für die Bedrohung erzeugen. Zu wenig Wissen kann dazu führen, dass die Bedrohung unkontrollierbar erscheint. Ja, also wir sehen es ja auch wieder, dass eben Verschwörungstheorien sogar zur Entstehung von Corona entstehen. Man versucht eben etwas Komplexes, Bedrohliches auf einen einfachen Nenner zu bringen und dadurch die psychische Belastung zu reduzieren. Insofern also Wissen ist schon eine wichtige Ressource, mit dem wir eben uns schützen können vor Gefahren und Bedrohungen.
Kann da jeder mitmachen noch bei dieser Studie?
Ja, die Studie läuft noch und also auf der Website der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie gibt es einen Link. Jeder ist herzlich eingeladen. Wir untersuchen zurzeit auch, inwieweit Geflüchtete, die natürlich in einer besonders schwierigen Situation sind, weil sie eben nicht die besten Informationsquellen haben und weil sie natürlich aufgrund ihrer Lebenssituation nicht viele Möglichkeiten haben, damit umzugehen, inwieweit Geflüchtete auch besonders belastet sind durch diese Ängste, was um sie herum sozusagen in einer ohnehin ihnen noch teilweise fremden Welt geschieht.
Den Link zu dieser Studie finden Sie übrigens auch online bei uns auf hrinforadio.de. Herr Stangier, wir haben ein Ritual in der Sendung. Das ist die Interviewbox, die steht hier neben mir. Das ist so eine kleine Plastikbox. Und weil wir jetzt für das Interview uns zusammengeschaltet haben, können Sie die Box natürlich nicht sehen. Aber Sie können hören, was ich für Sie reingelegt habe, nämlich Musik. Ich öffne mal. Sie haben es erkannt, oder?
Ja, das ist natürlich von Beethoven, Freude schöner Götterfunken in einer besonderen Version. Ich würde mal assoziieren damit, das ist Hausmusik. Erscheint mir so, dass es darum geht, jetzt nicht unbedingt ein Symphonieorchester zu hören, sondern dass man eben sich begnügt mit den sehr basalen Möglichkeiten, die Musik zu spielen.
Genau, das war ein Balkonkonzert, gespielt von verschiedenen Amateur- und Profimusikern. Es gab ja viele dieser Musikflashmobs in den letzten Wochen und Tagen zu fest verabredeten Zeiten in ganz Deutschland. Die Menschen haben auch nach italienischem Vorbild zusammen gesungen an Fenstern und auf Balkonen gegen die Einsamkeit und um sich gegenseitig Mut zu machen in der Corona-Krise. Diese Musikflashmobs gehen übrigens weiter. Für Ostersonntag haben Kirchenmusiker einen sogenannten Auferstehungsflashmob mit Trompeten und Posaunen von Balkons und Fenstern herabgeplant, wo auch wieder jeder mitmachen kann. Würden Sie sagen, dass solche Rituale generell helfen, eine Krise psychisch besser zu bewältigen?
Ja, also ganz eindeutig. Also Rituale sind immer hilfreich, es sei denn, sie werden sehr rigide aufgezwungen. Aber hier geht es ja um die Demonstration, dass man trotz eben dieser Widrigkeiten etwas Neues, Schönes beginnen kann. Ja, ich glaube schon, dass das hilfreich ist und dass es vielen hilft, auch nicht zu versinken in eine demoralisierte Stimmung.
Also singen und musizieren gegen den Lagerkoller. Welche Alltagsroutine ist noch wichtig in diesen Zeiten?
Generell, glaube ich, ist es wichtig, dass man den Tagesablauf beibehält. Also, dass man eben morgens aufsteht und abends ins Bett geht, so wie immer. Dass man versucht, aktiv zu bleiben. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil man eben nicht zur Arbeit gehen kann, wenigstens die Möglichkeiten, die man hat, zu nutzen. Also zum Beispiel eben in die Natur zu gehen, Sport zu treiben, den eigenen Hobbys auch nachzugehen. Musizieren ist eines. Manche fangen vielleicht mehr an zu kochen. Ich glaube, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, die man kultivieren könnte. Dann denke ich mir, ist es sehr wichtig, eben die Kontakte, die man hat, aufrechtzuerhalten. mit Telefon, Videochats, um im Grunde auf die Art und Weise zumindest zum Teil diese Einschränkungen auch zu kompensieren.
Da möchte ich noch mal persönlich nachhaken. Wie ist das eigentlich bei Ihnen zu Hause? Sie haben ja fast nur Psychologen in der Familie. Auch Ihre beiden erwachsenen Töchter studieren Psychologie. Haben Sie jetzt in der Krise als Familie auch feste Rituale miteinander?
Ja, gemeinsam frühstücken, gemeinsam Mittagessen und oft genug auch gemeinsam Abendessen.
Und die Töchter sind wieder bei Ihnen zu Hause im Augenblick, weil Studienpause ist?
Ja, genau. Und insofern sind die im Augenblick bei mir zu Hause. Und Rituale, zum Beispiel gehen wir auch, was wir, glaube ich, ganz lange nicht mehr gemacht haben, gemeinsam auch einmal spazieren. Also meine Töchter haben jetzt auch den Frankfurter Stadtwald mitentdeckt durch mich und gehen manchmal mit mir. Dazu gehört auch der Tatort sonntagsabends, den wir gerne immer gemeinsam schauen. Also das wären so einige Rituale, die wir zusammen haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, also dass jeder so sein eigenes Zimmer hat und seine Ruhe hat und seine Unabhängigkeit hat. Die Rituale helfen, das eben zu strukturieren.
Die Rituale gegen den Corona-Blues. Aber immerhin haben Sie sich im Augenblick noch. Sie sind zusammen, was für viele Menschen, glaube ich, jetzt besonders schwer ist. Auch an Ostern sollen wir unsere Kontakte auf das absolut Notwendigste reduzieren. Keine Verwandten besuchen, nicht verreisen. Wie soll das funktionieren? Haben Sie eine Idee? Ostern feiern per Videochat? Oder was kann die Lösung sein? Damit es nicht noch weiter kriselt.
Also ich habe meiner Mutter, die 85 Jahre ist, noch kurz vor den Ausgangsbeschränkungen das Videochatten beigebracht, was sie jetzt mit großer Freude auch praktiziert. Und wir haben uns schon für Ostern also zu einem Videochat verabredet, wo wir dann uns zumindest noch mal alle gemeinsam sehen und uns austauschen können in der Familie, also auch mit meinen Geschwistern und den Familien. Mal sehen, wie das wird.
H-Info, das Interview mit dem Psychologen Professor Ulrich Stangier. Er leitet das Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Frankfurter Goethe-Uni, wo ein Krisentelefon eingerichtet wurde für Menschen, die unter den psychischen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Die Frage, die, glaube ich, gerade alle am meisten interessiert, ist, wann und wie kommen wir da wieder raus? Fest steht, dass die aktuellen Beschränkungen vorerst bis zum 19. April gelten sollen. Das haben ja Bund und Länder so beschlossen. Aber was ist danach? Selbst wenn man die Maßnahmen dann langsam wieder lockert, können wir gefühlt nahtlos anknüpfen an die Zeit vor der Pandemie? Also kann man einfach so auf den Reset-Knopf drücken, als sei nichts gewesen? Wie sehen Sie das als Psychologe? Und Sie haben ja auch noch die Schwerpunkte, die Forschungsschwerpunkte Depressionen und soziale Ängste. Wie blicken Sie auf das Thema? Was kommt danach?
Ja, also ich glaube schon, dass das große Spuren hinterlassen wird. Also ich glaube, gesellschaftliche Spuren auch, also nicht nur wirtschaftlich, sondern dass auch das ein Kulturschock ist.
Weil nach der Krise bei den Menschen gewisse Traumata zurückbleiben?
Also ich glaube noch nicht mal, dass es tatsächlich für viele Menschen eine Traumatisierung ist, sondern ich glaube eher, dass es eine kulturelle Veränderung ist, dass allen Menschen natürlich auch bewusst geworden ist, was es bedeuten kann, wenn eine Gesellschaft runtergefahren wird. Dadurch wird einem natürlich auch bewusster, wie wichtig zum Beispiel Kontakte sind. Vieles wird uns bewusster jetzt. Und möglicherweise kann es eben auch dazu führen, dass wir sehr viel mehr Wertschätzung dem entgegenbringen, was wir vielleicht ansonsten im Alltag eher achtlos haben vorübergehen lassen. Ich glaube, dass die Digitalisierung nochmal ein wichtiges Thema sein wird, weil wir ja im Grunde jetzt die positiven Seiten von Digitalisierung kennengelernt haben. Sie retten uns sozusagen über die Zeit. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt auch mehr, was die Digitalisierung nicht ersetzen kann. Ich glaube, das sind alles sehr stark gesellschaftliche Auswirkungen. In psychologischer Hinsicht würde ich sagen, wird uns nochmal deutlich, dass wir vielleicht im Leben doch meist sehr wenig achtsam, ich würde mal sagen, so die biologischen Grundlagen wahrnehmen. Also die Infektion ist ja eine biologische Gefahr, die in einem Lebensalltag plötzlich auftaucht, in dem doch scheinbar alle diese Dinge kontrollierbar sind. Und ich glaube, dass das auch nochmal nachhaltig, also die Wahrnehmung von natürlichen Gefahren unter Umständen verdeutlicht. Ja. Auch wenn wir sie vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren überwunden haben und es dann Impfstoff gibt und die Möglichkeiten dann doch technologisch da sind, damit umzugehen.
Das heißt also, Sie gehen eher davon aus, dass wir als Gesellschaft eher gestärkt aus dieser absoluten Ausnahmesituation hervorgehen, weil wir jetzt über bestimmte Dinge ganz anders nachdenken, über die wir vorher nicht nachgedacht haben.
Ja, das ist natürlich jetzt der optimistische Standpunkt. Ich würde erstmal neutral sagen, die Möglichkeit besteht, daraus zu lernen. Und das wird sich zeigen. Das heißt ja in den Talkrunden mit Politikern, also den Notizzettel für die Zeit nach Corona. Ich glaube, dass es wichtig ist, da eben doch vieles wachzuhalten und nicht wieder in der normalen Routine verschwinden zu lassen.
Fragt sich nur, ob der Preis, den wir für den Shutdown zahlen, nicht zu hoch ist unterm Strich.
Also aus meiner Sicht war er notwendig. Den Preis müssen wir zahlen. Wir hätten vielleicht noch sehr viel mehr zahlen müssen an Menschenleben, wenn wir diesen Shutdown nicht vollzogen hätten. Also insofern finde ich das rational sehr gut nachvollziehbar. Im Augenblick gibt es ja auch eher Diskussionen, dass man es noch früher hätte vollziehen sollen. Also die massiven Maßnahmen sind richtig und man muss sehen, dass man eben denen, die am meisten Schaden davon tragen, auch hilft, wieder auf die Beine zu kommen, wirtschaftlich oder psychisch. Aber aus meiner Sicht ist das einfach eine Lektion sozusagen, aus der wir nur lernen können.
Herr Stangier, wenn das alles überstanden ist, was machen Sie als Erstes? Worauf freuen Sie sich am meisten?
Eigentlich gab es für mich die Möglichkeit, in meinem Sabbatical, was ein Forschungsfreisemester ist, auch Kollegen im Ausland zu besuchen und hatte auch einen USA-Aufenthalt geplant. Ich glaube, darauf freue ich mich dann doch sehr, Kollegen wiederzutreffen, in die USA reisen zu können oder auch überhaupt eine Reise machen zu können.
Und bitte beenden Sie am Ende noch folgenden Satz. Nach der Corona-Krise werden wir gelernt haben, dass
es wichtig ist, den Moment zu genießen. Ich schaue nämlich gerade auf einen sonnigen Garten mit grünen Bäumen und das war so meine Inspiration für diesen Satz. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir wieder mehr das Zusammensein mit anderen Menschen schätzen können, wenn wir wieder dieses freie Gefühl genießen können, uns zu bewegen, wohin wir wollen. Das sind natürlich alles eben Dinge, die im Augenblick ja uns versagt sind.
Dankeschön, Professor Ulrich Stangier von der Goethe-Uni in Frankfurt.
Ich danke auch.
Das Zentrum für Psychotherapie der Uni bietet eine telefonische Corona-Krisenberatung an unter der Nummer, ich sage sie jetzt mal, 069 798 46666. Sie finden die Nummer online bei uns auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch Informationen zur Online-Umfrage, die gerade durchgeführt wird an der Frankfurter Uni zum Thema Umgang mit Corona und bei der jeder mitmachen kann. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova. Den Podcast dieser Sendung gibt es natürlich auch auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.